Ja, schön, dass noch so viele da sind. Da möchte ich mich meinem Vorredner anschließen. Sonntagnachmittag. Ich möchte ein bisschen was über die SSH erzählen. Ein bisschen was über die Geschichte auch davor. So als Einführung. Warum sollte man das benutzen? Was bringt einem das? Dann, wie benutzt man es? Welche Meldungen schlagen einem da normalerweise gleich ins Gesicht und wie behebt man sie? Sprich, wie findet man raus, dass auf der anderen Seite wirklich der Rechner ist, den man meint zu haben? Wie arbeitet man mit Schlüsseln, dass man nicht einfach das Passwort eingeben muss, sondern einen Schlüssel verwenden kann? Wie kann man Dateien übertragen? Wie kann man einzelne Netzwerkports weiterleiten? Welche Implementationen gibt es? Sprich, ja, es gibt nicht nur die eine SSH, es gibt mehrere SSH-Implementationen und noch, ja, je nachdem wie Zeit ist, auch vielleicht ein paar Tipps und Tricks, was man noch alles damit machen kann, welche Tools es rundherum gibt und ja, abschließend dann noch Links und wo ihr, ja genau, die Folien findet. Wobei die Folien, ich weiß nicht, wie gut man es oben sieht, ganz hoppala, nein, ich wollte jetzt nicht klicken, egal. Hier unter der URL könnt ihr die Folien auch jetzt schon anschauen, wenn ihr wollt, mitlesen am Rechner. Am Ende eventuell auf die Links klicken, die in Folien drin sind. Das sind Folien, die sind in HTML geschrieben im Browser. Kann man es einigermaßen lesen? Es kommt sonst nachher auch nochmal am Ende des Vortrags in groß. Einfach nur für vorher. Ja. Was ist SSH? SSH ist im Prinzip eine Abkürzung für Secure Shell, also auf Deutsch sichere Shell. Wie übersetzt man eigentlich Shell? Das ist eine gute Frage. Kommandozeile ist ein guter Punkt an der Stelle, aber Benutzerschnittstelle vom Rechner im Prinzip. Also es ist ein Kommandozeilenprogramm erstmal. Egal welche der Implementationen, im Normalfall ist es ein Kommandozeilenprogramm, vielleicht noch mit ein bisschen GUI drumherum, aber das, was ich euch heute vor allem als Beispiel zeigen werde, sind Kommandozeilenprogramme. Dann ist es aber auch ein Protokoll, sprich die verschiedenen Implementationen können miteinander reden. Es ist ein Standard, zumindest SSH-Protokoll Version 2.0 ist von der Internet Engineering Task Force standardisiert. Und es geht um verschlüsselt Datenübertragung, so ganz generell gesprochen. Was man damit machen kann, man kann einfach eine Shell oder eine Anwendung auf einem anderen Rechner starten. Normalerweise sind das Unix-Rechner, aber Linux-Rechner, das muss aber nicht sein, es geht auch mit Windows zum Beispiel. Und es ist im Prinzip abwärtskompatibel zu RSH, die ist ein bisschen älter, das kommt gleich noch bei den Vorgängern. RSH, das war die Remote Shell, also die entfernte Shell, die hat leider einfach keine Verschlüsselung gehabt. Konnte schön mitlesen. Einfach nochmal kurz so ein bisschen zur Geschichte, zum Vorgängern. Telnet, das ist ein Protokoll zum interaktiven Einloggen auf einem anderen Rechner, komplett unverschlüsselt. Wenn man da eine Telnet-Verbindung aufgemacht hat, kam so ein Prompt, Benutzername, eindöckeln, Passwort, eindöckeln, Enter, dann ist man drüben reingekommen, wenn es richtig war. Und das wurde alles im Klartext übers Netzwerk gesendet. Also wenn man da einmal Richtung USA sich irgendwo eingeloggt hat, auf dem Uni-Rechner in USA, dann hat es die NSA, wenn sie damals schon konnte, garantiert mitgelesen. RSH hat ähnliche Probleme gehabt. Das war aber schon etwas, wie soll man sagen, automatisierbarer, weil man konnte so Sachen wie Benutzername und weitere Daten, ich weiß nicht, Passwort wahrscheinlich sogar auch, auf der Kommandozeile mitgeben. Man brauchte da nicht mehr interaktiv arbeiten. Das heißt, das wurde benutzt, um Backups zu machen von Rechnern etc. in Skripten. Die eine Ausgabe konnte man umleiten, das heißt, man konnte auf einem anderen Rechner ein Programm starten, die Ausgabe hier bekommen und hier weiterverarbeiten, solche Dinge. RCP, das war das gleiche, bloß zum Kopieren von Dateien, ging über das gleiche Protokoll. FTP erwähne ich hier auch mal, es ist ein anderes Protokoll zum Übertragen von Dateien, mehr die interaktive Variante. RCP ist rein Kommandozeile, FTP hat man dann so eine eigene Kommandozeile bekommen. Und ja, SSH ist im Prinzip so geschrieben worden, initial, dass man es als, im Englischen Drop-in-Replacement, also ein einfach drüber stülpen, ein Programm, das man einfach drüber stülpen kann und sich genauso verhält, nur die ganze Verbindung verschlüsselt ist. Und SCP-Analog, das sieht man jetzt ein bisschen nicht, ein bisschen kleiner. So, das ist im Prinzip das gleiche wie RCP, bloß über eine SSH, auch verschlüsselt, Dateienübertragung verschlüsselt. Und SFTP beschreibt wieder das gleiche, funktioniert wie FTP, aber ist unten drunter verschlüsselt. Die drei haben alle gemeinsam, dass der eigentliche Verschlüsselungskanal von dem Programm SSH gemacht wird. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal ein bisschen noch kurz in die Geschichte rein. Der Auslöser zur Entwicklung der SSH war, oh, welch Zufall, gesniffte Passwörter. Da hat jemand auf dem Netzwerk mitgelesen, als jemand Telnet oder RSH gemacht hat, hat das Passwort mitbekommen und hat das Konto sozusagen kompromittiert, übernommen, böse Sachen damit angestellt. An einer Uni in Helsinki, so ganz zufällig die gleiche Uni, an der auch ein gewisses Programm namens Linux entstanden ist. Bloß 4 Jahre später als Linux. War 1995 im Juli, hat der Entwickler das als Freeware veröffentlicht, hat dann ein halbes Jahr später schon eine Firma gegründet und das nächste Release nach der Firmengründung war schon keine freie Software mehr. Also SSH, die originale SSH, war ein halbes Jahr freie Software. Am Ende unter BSD-Lizenz, die Version 1.2.12. Das GNU-Projekt hat angefangen, eine eigene SSH-Implementierung zu machen, nannte sich LSH, ich weiß nicht mal, wofür das L steht, eventuell für Lysiator, weil irgendwie an deren Uni ist das entstanden und auch wird auch jetzt noch entwickelt. Aber irgendwie mit der Original-SSH, die ist kommerziell geworden, das muss man zahlen, wenn man Lizenz haben wollte. Und viele Open-Source-Projekte damals waren nicht happy, gerade die Linux-Distributionen, die aufgekommen sind. Und 4 Jahre später, nachdem das passiert ist mit der Kommerzialisierung der SSH, hat irgendjemand entdeckt, die alte Version von vor 4 Jahren war eigentlich recht brauchbar. Die kann man doch weiterentwickeln, das ist ja noch freie Software gewesen. Und hat im Prinzip alles, was, ja, haben angefangen, das Zeug auf heutigen, also auf damaligen Standard zu portieren, zu werkeln. Kurz drauf hat das OpenBSD-Projekt entdeckt, oh, da hat jemand entdeckt, dass die alte SSH freie Software war, hat die weiterentwickelt. Wir übernehmen das jetzt und machen alle Bugs raus, die in den letzten 4 Jahren in der kommerziellen SSH gefunden worden sind. Und so ist OpenSSH entstanden. OpenSSH ist die SSH-Implementation, die wir heute fast alle benutzen, wenn wir irgendwo SSH eintippen. Das war eben 99 und ja, doch, da oben kann man es lesen. Ich auf dem Bildschirm sehe unten die letzten paar Zeilen nicht, deswegen muss ich manchmal hochgucken. Und innerhalb von den 2 Monaten von OpenBSD entdeckt, diese OSSH bis hin zu, sie machen einen Release ihres Betriebssystems mit OpenSSH als SSH-Implementierung. In den 2 Monaten wurden auch Portierungen von dieser neuen OpenSSH auf Linux und auf FreeBSD gemacht. Debian hat auch schon im September gesagt, die OpenBSDler, die machen da irgendeine freie SSH, die haben entdeckt altes Zeugs, haben schon alles geflickt, das wollen wir auch. Und so kam es dazu, dass wir heute eigentlich überall OpenSSH auf den freien Betriebssystemen einsetzen. Wie sieht denn das so aus, wenn wir das so machen? Ich habe jetzt einfach mal Copy und Paste von einer, einer kleinen Sitzung mit SSH gemacht. Alles, was ihr rot seht, ist das, was ich sozusagen auf der Tastatur eingetippt habe. Ich bin ein Benutzer A auf einem Rechner A und will mich als Benutzer B auf einem Rechner B einloggen. Und dann sagt mir die SSH da so, das ist jetzt Englisch, das ist die Standard-Einstellung in den meisten Fällen. Ich übersetze auch mal auf Deutsch. Die Authentizität des Rechners Rechner B mit dieser IP-Adresse kann nicht... Das wird hinten ein bisschen abgeschnitten, aber noch kleiner. Kann nicht hergestellt werden, weil ich weiß nicht, ob das wirklich der Rechner ist, der sagt zu sein. Und er hat so einen Fingerabdruck. Das ist hier eine lange hexadezimale Zahl. Da fangen wir jetzt schon so an mit ein bisschen Kryptographie. Und bin ich sicher, dass ich mit diesem Rechner mich verbinden will, der sich halt mit diesem Fingerabdruck ausweist. Wenn ich das machen will, muss ich ja sagen. Dann sagt er, okay, ich merke mir jetzt diesen Fingerabdruck. Wenn ich das nächste Mal verbinde, fragt er mich nicht nochmal, sondern überprüft, ist das noch der gleiche wie beim letzten Mal? Falls ja, vertraue ich dem weiterhin. Dann gebe ich mein Passwort ein. Normalerweise kommen keine Sternchen, aber damit ihr seht, dass ich hier ein Passwort eingegeben habe, habe ich sie mal hingemalt. Dann kann ich drüben irgendeinen Kommandozeilenbefehl ausgeben. Da ist ein Fehler drin, weil das ist nicht der User B, sondern der User ABE. Das ist der Rechner gewesen. Kann ich sagen, okay, ich will mich wieder ausloggen, Exit. Dann sagt mir die SSH noch, ja, die Verbindung zum anderen Rechner ist beendet worden und ich bin wieder zurück auf dem Rechner, wo ich anfangs war. Der Anfang jeder SSH-Verbindung zum ersten Mal erfragt wirklich oben, vertraust du dem Rechner auf der anderen Seite? Bist du dir sicher, dass das der ist, den er ausgibt zu sein? Nicht, dass einer sich da in der Mitte irgendwo noch reingehackt hat und das umbiegt und wissen will, was du da machst, etc. Und aus dem Grund sollte man überprüfen, ob dieser Fingerabdruck wirklich stimmt. Das heißt, wenn ich das eigentlich mache, sieht das so aus. Er fragt mich, zeigt mir den Fingerabdruck an und er zeigt mir vor allem, was für ein Schlüsseltyp das ist. Und ich breche erstmal ab mit entweder Ctrl-C, ich könnte auch No tippen und bleibe auf Rechner A. Dann muss ich irgendwie auf einem anderen Weg an die Infos auf Rechner B kommen. Das kann sein, weil ich vielleicht einfach den Rechner gerade neben mir stehen habe. Es kann sein, weil ich mir das, als ich ihn aufgesetzt habe, schon irgendwo notiert habe oder weil ich die Dateien, die dort als Schlüssel liegen, noch an einer anderen Stelle habe. Und mit dem Befehl SSH-Keygen steht für Schlüsselgenerierung. Es ist aber nicht nur für die Schlüsselgenerierung, sondern für die gesamte Schlüsselverwaltung zuständig. Da kann ich diesen Fingerabdruck von so einem Schlüssel mir anzeigen lassen. Und wenn ich dann auf dem Rechner hier drüben den gleichen Fingerabdruck sehe, weiß ich mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass das derselbe Rechner ist. Also man bräuchte viel, viel Rechenzeit, um das so zu fälschen, dass es den gleichen Fingerabdruck gibt und trotzdem ein anderer Rechner ist. Und normalerweise legen diese Schlüssel entweder im Verzeichnis etc direkt oder etc ssh. Und was auch noch interessant ist, es gibt verschiedene Schlüsseltypen. So wie es bei der Verschlüsselung verschiedene Schlüsselalgorithmen gibt. Der heutige Standardschlüssel, der Schlüssel, der als Standard genommen wird, ist ECDSA. Steht für Elliptic Curve, also elliptische Kurven. Digital Signing Algorithm, also digitaler Signaturalgorithmus. Das ist seit, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren bei SSH, bei OpenSSH Standard. Es gibt noch RSA, das ist der Algorithmus, der als erstes mit drin war. Es gibt noch DSA ohne elliptische Kurven. Es gibt diverse Algorithmen an der Stelle. Der Punkt, warum es hier wichtig ist, und man muss dann schauen, welcher von den Schlüsseln von diesem Typ in welcher Datei sitzt. Normalerweise haben Sie eben diesen Namen wieder hier in blau dargestellt, da oben und hier im Dateinamen. Das heißt, von dem Schlüssel will ich den Fingerabdruck haben, gibt mir aus und dann werde ich auf dem anderen Rechner wieder versuchen zu verbinden. Er fragt mich wieder, weil ich vorhin abgebrochen habe. Und ich sehe hier die jetzt grün markiert. Venti, grün, blau, kannst du es unterscheiden?
Blau ist kein Problem, aber grün und rot, ich sehe da keinen Unterschied.
Oh, okay, ich dachte, es hätte sehr starken Kontrastunterschied, aber offensichtlich nicht.
Können wir das später machen?
Ja. Also eben die beiden Fingerabdrücke hier sind beide in dunkelgrün, dachte ich, gemacht. Und wenn er sagt hier hinten auch nochmal, das ist der ECDSA-Fingerprint, der Fingerabdruck, hier vorne muss das wieder übereinstimmen, hier hinten muss es übereinstimmen und dann kann ich sicher sein, dass ich dem Rechner vertrauen kann. Ich gebe also Yes ein, gebe das Passwort ein und dann bin ich wirklich eingeloggt. Im Prinzip jeder Rechner, wenn man ihn installiert und SSH als Dienst auf dem Rechner zum Einloggen einrichtet. Beim ersten Mal, entweder beim Installieren oder beim ersten Mal starten, wird aus Zufallsdaten solch ein Schlüssel generiert, der sozusagen die Authentizität des Servers nicht bestätigt, sondern ausmacht. Das heißt, jeder Rechner, wo ich ihn verbinde, hat einen anderen solchen Fingerabdruck und jeder sollte einmalig sein. Die sind relativ lang, die Chance, dass sie nicht einmalig sind, ist extrem gering. Und auf die Weise kann ich sicher gehen, dass mir da niemand irgendwo was vorgaukelt. Es ist natürlich immer wieder schwierig, zu einem Fingerabdruck am anderen Rechner zu kommen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie sich bei, sagen wir mal, Hetzner irgendwie einen Server gemietet hat und da das erste Mal drauf verbindet, dann wäre eigentlich irgendwie der Anbieter des Servers, sollte einem dann die Möglichkeit geben, diesen Fingerabdruck irgendwo lesen zu können. Das passiert leider viel zu selten. Ich würde erwarten, dass es jetzt nach der NSA-Affäre immer häufiger passiert, weil wenn man ihm initial Vertrauen schenkt, dann gilt das eigentlich auch für jede weitere Verbindung, die man mit diesem Rechner macht, weil SSH meldet sich sehr deutlich und weigert sich zu verbinden, wenn dieser Fingerabdruck sich ändert. Dann muss man wirklich sagen, ja, okay, dieser Rechner hat einen neuen Fingerabdruck, indem er zum Beispiel den alten Fingerabdruck rauslöscht aus der Datei, wo er sich es gemerkt hat. Known Hosts heißt die, ist im Unterverzeichnis .ssh. Known Hosts im Englischen steht so viel wie bekannte Rechner. Habe ich schon mal gesehen, habe ich mir gemerkt. Aber ja, eben das Überprüfen ist das im Prinzip das Schwierigste am Anfang, wenn man anfängt, SSH zu benutzen, weil man einfach irgendwie an diese Daten rankommen sollte. Entweder gibt es einem der Anbieter des anderen Rechners oder man hat sich's beim Aufsetzen gemerkt oder man kommt halt noch ran. Wenn wir das alles mal hinter uns haben, es gibt noch, was manchmal ganz nett ist, die Zahlen sind nicht jedermanns Sache. Man kann auch noch einen anderen Fingerabdruck sich angeben lassen. Hier sind irgendwelche 5 buchstabigen Wörter hintereinander gesetzt. Man kann einstellen, dass man lieber so einen Art Fingerabdruck hat. Und es gibt auch noch einen grafischen Fingerabdruck, naja, mehr oder weniger grafisch. Das machen wir ein bisschen größer. Ja, das ist ein bisschen zu groß. So. Allerdings schreiben Sie in der Doku, dass dieser grafische Fingerabdruck nur, wie soll man sagen, Sie sehen es als benutzerfreundlicher an und Sie sagen, er ist nicht kryptografisch abgesichert. Also wenn sich zwei Bilder ähnlich scheinen, muss es nicht der exakt identische Fingerabdruck sein. Aber wenn sich das Bild ganz anders, wenn das Bild ganz anders aussieht, als man es gewohnt ist, ist irgendwas schief für den einen Server. Andererseits sollte SSH dann normalerweise auch meckern, wenn es von diesem Rechner schon mal zu diesem Server verbunden hat. Aber vielleicht geht man auf einen Server von vielen verschiedenen Rechnern aus drauf und wenn jedes Mal das gleiche Bild kommt, ist gut. Wenn mal ein anderes Bild kommt, ist schlecht. Ihr habt vorhin gesehen, ich habe immer, wenn ich mich einloggen wollte, auf meinem Rechner das Passwort eingeben müssen. Das ist insbesondere, wenn man irgendwas automatisieren will oder häufig sich auf einem Rechner einloggt, mühsam. Und eines der schönen Features ist, dass SSH die Möglichkeit bietet, mit digitalen Schlüsseln zu arbeiten. Das heißt, man erstellt sich einen Schlüssel mit SSH Keygen. Das sagt, ich möchte eine Passphrase, also einen, sagen wir mal im Deutschen, mein Mantra, sollte einfach ein bisschen länger sein als nur ein normales Passwort, haben. Und zwar mit dem wird der Schlüssel selbst verschlüsselt. Auf der Platte liegt der Schlüssel nicht unverschlüsselt rum dann, sondern wenn man den Schlüssel benutzen möchte, muss man einmal diese Passphrase eingeben. Und auf den meisten Systemen heutzutage wird automatisch ein Programm namens SSH Agent gestartet, dass sich dann diesen Schlüssel im Speicher des Rechners, aber nicht auf der Festplatte, unverschlüsselt merkt. Das heißt, immer wenn ich dann einmal das Programm SSH benutze, verbindet es zu diesem Programm SSH Agent, sagt, hallo, ich hätte gern den Schlüssel, den du da drin hast, ich muss den jetzt brauchen. Das gibt es ihm, der Schlüssel ist nur im Speicher, ist nicht auf der Platte, schaltet man den Rechner aus, ist er wieder nur verschlüsselt auf der Platte. Man kann dann, ja, aber der andere Rechner auf der anderen Seite muss ja wissen, welchen Schlüsseln er Zugang geben soll. Das heißt, man muss sozusagen dem Schloss auf der anderen Seite sagen, mit diesem Schlüssel darf ich rein. Dafür gibt es einen Befehl SSH Copy ID. Der fragt beim ersten Mal natürlich nach dem Passwort, weil die andere Seite weiß ja noch nicht, dass ich mit dem Schlüssel in Zukunft oder mich einloggen darf. Und er macht nichts anderes, als den Schlüssel, den ich momentan habe, benutze, auf den anderen Rechner zu kopieren, Authentifizierung in dem Fall noch durch Passwort. Und bei jedem nächsten Verlauf, wenn ich den Schlüssel zur Verfügung habe, komme ich mit diesem Schlüssel ohne Passwort rein. Diesen Agent kann man entweder auf der Kommandozeile so starten, das sind verkehrte Anführungszeichen in die Richtung, für mich in die Richtung, für euch in die Richtung. Im Normalfall heutzutage, wenn man sich grafisch einloggt, ist das schon automatisch gestartet bei den meisten Linux-Distributionen. Zumindest Debian, Ubuntu etc. Keys hinzufügen, ich zeige es auch gleich nochmal als Beispiel, wirklich so im echten Leben. SSH add, liest die Schlüssel, die verfügbar sind, auf dem lokalen System ein, fragt nach der Passphrase und danach sind sie im Arbeitsspeicher. Minus groß L als Option listet sie auf. Und man kann sogar, oder ja, machen wir nachher noch, einen Schlüssel von einem anderen Rechner ausholen. Indem man, ich mache jetzt erstmal nochmal ein Real-Life-Beispiel. Moment, so. Na, wo hatte ich das Fenster? Da. Da ist es. So, habe ich Netz? Ich habe hier irgendwie Netz, hoffe ich mal. So, ich habe es gerade gesagt, add minus groß L, zeigt mir die Schlüssel an, die ich hier drin habe. Das sind, na, minus klein L. Das hier wollte ich sehen, klein L. Fehler in der Folie. Das hier sind einerseits die Fingerabdrücke der Schlüssel, die, auch die haben Fingerabdrücke, muss man sagen. Das sind aber die Schlüssel, die ich benutzen kann, um auf andere einzuloggen. Im Prinzip, man kann nicht den ganzen, sich den ganzen digitalen Schlüssel merken und auch den ganzen digitalen Schlüssel zu vergleichen, ist nicht sinnvoll. Aber die Fingerabdrücke sind im Prinzip ganz grob, eine Art Quersumme von so einem Schlüssel, der kann relativ lang sein. Hier haben wir jetzt eher kürzere, 1024 gilt eher als kürzer heutzutage, 2048 ein bisschen länger. Und von der Benutzung her, ich logge mich jetzt auf meinem Hetzner-Server ein. Und wenn ich jetzt Netz habe, sollte mich nicht nach Passwort, nicht nach sonst was fragen. Nein, ich habe kein Netz. Das ist nicht so gut. Ja, kein Netz. Gut, machen wir es anders. Ich habe das Kabel drin. Wir machen es anders. Ich habe mir noch hier ein... Das gehört jetzt eigentlich nicht zum Vortrag. Ich hab hier einen Test-User drauf. Test, so. Da brauche ich euch auch nicht. So. Add sagt insbesondere, dass er... Das ist wirklich ein jungfräuliches Konto, dann kann ich euch auch alles von Anfang an zeigen. Wenn ich jetzt irgendwie auf... ich nehme jetzt einfach Localhost. Das ist der gleiche Rechner wieder. So, jetzt fragt er mich halt hier nach dem Passwort. Ich müsste Yes eintippen. Wie ihr seht, das ist vielleicht die gleiche Nummer, die ich vorhin als Beispiele drin hatte. Ich kann nochmal in Folien nachgucken. Na, wo sind sie hin? Da. Ich kann hier SSH Keygen war das vorhin. Minus L für liste mir die Fingerprints auf. Und dann die Datei. Er hat gesagt oben ECDSA, also EDC-SSH. SSH-Host. Jetzt sehen wir, hier hat es mehrere. Er hat einen DSA-Schlüssel, er hat einen ECDSA-Schlüssel. Und ein RSH-Schlüssel. Oben fragt er nach dem ECDSA. Pup. Public Key Kryptographie hat immer zwei Schlüssel. Es hat einen privaten Schlüssel, den man nicht rausgeben sollte. Das ist der, der sozusagen das Geheimnis in sich trägt. Und es gibt den öffentlichen Schlüssel, Endung Public. Das ist sozusagen wie Schlüssel und Schloss. Das Schloss, das sitzt in der Öffentlichkeit. Da kommt jeder dran. Aber den Schlüssel, den habe nur ich. Und mit dem Schlüssel kann ich das Schloss aufschließen. Nur mit dem Schlüssel. Und genauso gibt es hier immer zwei. Es gibt halt den Schlüssel selber, Endung Key. Und den öffentlichen Schlüssel. Das ist halt auch eine Art digitaler Schlüssel. Aber eigentlich ist es das Schloss. Das ist das auf Endung .pub. Pub, englischen Public, die Öffentlichkeit. Und hier kann ich nachschauen. Das ist wirklich... Hier oben habe ich den... einen Fingerabdruck, hier unten habe ich den anderen. Ich stimme überein, das heißt, ich kann jetzt sagen, ja, das wird jetzt aber auch nicht funktionieren, Mist. Ja, ich traue dem. Er hat dann gesagt, ja, er tut das hinzufügen. Aber ich habe meinem Rechner hier gesagt, ich lasse nur Logins mit Schlüssel zu. Das muss ich kurz abändern, damit ich das mit dem Rechner demonstrieren kann, ohne Netzwerk. Kleinen Moment. Ich kann es auch noch ein bisschen größer, damit ihr da auch mitsehen könnt, was ich mache. So. Large. So. Ich editiere jetzt die Konfiguration des SSH-Daemons auf diesem Rechner. Und da steht irgendwo. Na, jetzt sehe ich wieder oben nichts. Das muss es kleiner machen. So, die beiden zu. Na, der da. Wo habe ich es? Das hier. Da muss ich jetzt schreiben. Nee, eins tiefer. Da. Ja, es ist doch da. So, auf dem Fenster war ich. Muss ich noch ans Passwort kommen. Ich habe es jetzt gesetzt. Er fragt mich jetzt nach dem Passwort, er erlaubt das jetzt, aber ich muss es trotzdem nochmal setzen, weil das Test-User den Passwd-Test. So. Also, Vorführeffekt. Aber wenn ich ihm nur einen Rechnername gebe, dann geht er davon aus, dass der Benutzer auf der anderen Seite der gleiche Benutzername hat. Ansonsten kann ich auch noch Benutzernamen angeben, zeige ich gleich. Jetzt tippe ich das Passwort ein, wie gesagt, keine Sternchen. Und es ist zwar jetzt der gleiche Rechner, weil ich eben ich einmal selbst mit dem Rechner verbunden habe, aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, SSH setzt auf der anderen Seite eine Umgebungsvariable, ich glaube, das heißt irgendwie Connection, und da sieht man, ja, ich bin, oh, wir haben sogar IPv6 verwendet. Ich bin von der IP-Adresse ...:.:1 gekommen, die Portnummer, und habe verbunden auf ...:.:1 Port 22. ...:.:1 ist Localhost in IPv6. Bei IPv4 wäre es 127.0.0.1. Kennt man vielleicht eher noch. Wenn ich jetzt hier wieder auslogge mit Exit, dann sagt er, ja, das Logout kommt von der Shell. Connection to Localhost closed. Das ist halt jetzt, wie gesagt, der gleiche Rechner, weil ich hier kein Netzwerk habe. So, jetzt kann ich mir noch einen Schlüssel generieren und mit dem dann vielleicht in Zukunft einloggen, mal keygen. Ja, braucht ein bisschen. Er sagt, wo ich speichern soll. Ich nehme die einfach jetzt an mit Enter. Jetzt will er eine Passphrase. Ich muss mir da irgendwas ausdenken. Weil man es seltener eintippt und es vielleicht mehr, weil es mehr Möglichkeiten einem Angreifer gibt, wenn der den Key in die Finger kriegt. Tendenziell eher ein längeres Passwort. Der Einfachheit halber nehme ich jetzt hier kein ganz so langes. So, und jetzt hat er mir auch diese Grafik für diesen Schlüssel ausgegeben. Das ist so eine Stelle, wo sie anscheinend per Default vorkommt. Und er hat hier auch gesagt, der Schlüssel wurde generiert von abetest@nemo2, das ist dieser Rechner hier. Damit kann man zum Beispiel dann nachher wieder erkennen, zum Beispiel wenn man, woher so ein Schlüssel kommt, von welchem Rechner zum Beispiel, wenn man so eine Liste hat, die und die Schlüssel dürfen alle einloggen, dann weiß man, bin ich auf dem Laptop, das bin ich auf dem Arbeitsplatz und so weiter, damit man die Schlüssel nachher noch irgendwie einigermaßen verwalten kann. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal hier. Er fragt mich wieder nach dem Passwort. Naja. Key ist noch nicht im Einsatz. Jetzt sage ich nicht SSH, sondern SSH Copy ID. Oh, nicht vertippt. Ups, nochmal. Copy ID. So, er sagt mir sogar noch, er versucht erstmal einzuloggen. Und das Passwort, schauen wir mal. Er hat einen Key auf der anderen Seite hinzugefügt. Mal schauen, wenn ich mich jetzt einlogge, will er die Passphrase für den Key haben. Machen wir das mal. So, jetzt hat er mich wirklich nur nach der Entschlüsselung von dem Schlüssel gefragt und nicht mehr nach dem Passwort auf der anderen Seite. Aber er hat sich das noch nicht gemerkt. Wenn ich das nochmal mache, kommt das Gleiche wieder. Ich mache es jetzt mal so. Also das haben wir gerade gesehen. Ich breche mit Ctrl-C ab. Und wir hatten jetzt hier vorhin auf den Folien das hier, werde ich jetzt eingeben. So, jetzt sagt er mir, der Agent hat irgendein Programm, das im Hintergrund jetzt läuft, hat die Prozess-ID so und so, wenn ich ihn irgendwie wieder beenden möchte, etc., brauche ich diese Information. Kann ich aber auch woanders her haben, aber er sagt es mir einfach. Und wenn ich jetzt SSH Add mache, das fügt diesen Schlüssel, der auf der Platte liegt, verschlüsselt, jetzt diesem Programm, das im Hintergrund läuft, in den Speicher hinzu. Ich muss hier einmal die Passphrase eingeben. So. Identität hinzugefügt, sagt er mir, ja, mit Schlüssel aus dieser Datei. Und wenn ich jetzt SSH auf Localhost mache, muss ich gar nichts mehr eingeben, weil das Programm SSH auf der Kommandozeile weiß, da läuft dieser Agent, ich frage den nach einem Schlüssel, der hat einen, ich probiere den aus und er probiert wirklich einfach den Schlüssel aus. Er weiß nicht im Voraus, für den Rechner brauche ich den Schlüssel, für den Rechner, sondern alle Schlüssel, die er zur Verfügung hat, probiert er nach und nach durch, ob sie ins Schloss passen. Das kann, wenn man viele Schlüssel hat, zum Teil ein klein bisschen dauern, vor allem wenn die Verbindung langsam ist oder wenn die Schlüssel lang sind. So, wieder raus und das ist halt jetzt ein bisschen unschön, weil ich halt, weil man am Prompt nicht sieht, ob ich ein- oder ausgeloggt bin, aber anhand der Meldungen, wie hier, dass ich zuletzt im Localhost eingeloggt war oder jetzt die Kernel-Version kommt, sieht man, dass ich gerade über SSH mich in den Rechner neu eingeloggt habe, auch wenn es der gleiche ist. Diesen SSH-Agent, der sich da die Schlüssel merkt im Arbeitsspeicher bloß, nicht auf der Platte, den kann man auch, wenn man sich auf einem anderen Rechner eingeloggt hat, potenziell wieder abfragen. Also man kann dem Rechner, der SSH sagen, gib diese Informationen im Zweifelsfall weiter. Das ist allerdings was man nur dann machen sollte, wenn man auch dem Admin auf der anderen Seite traut, weil der könnte potenziell auch an diese Informationen rankommen. Es wird einem im Prinzip, man gibt dem anderen Rechner, auf den man sich einloggt, Zugriff auf den im Arbeitsspeicher befindlichen Schlüssel und kann sich damit zum Beispiel noch auf einen weiteren Rechner einloggen. Und umgekehrt kann man aber auch Schlüssel, die auf anderen Rechnern liegen, über die gleiche Strecke in den Arbeitsspeicher von meinem Rechner holen, auch wenn sie auf meinem Rechner nicht auf der Platte liegen. Die Option minus groß A sorgt dafür, dass diese Agent-Informationen weitergeleitet werden an den anderen Rechner. Und wenn ich dort drüben direkt als Parameter SSH-Add angebe, wird dieser Befehl auf dem anderen Rechner ausgeführt. Der fragt mich eventuell auch nach dem Passwort von einem Schlüssel, der auf dem anderen Rechner liegt. Und so kann ich durchaus auch Schlüssel benutzen, die ich gar nicht mit dabei habe. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt von hier aus, irgendwo arbeiten möchte als Systemadministrator, den Schlüssel für den Systemadministrator-Job aber nur auf meinem Arbeitsplatzrechner auf der Arbeit habe, kann ich mich per SSH dort einloggen, den Schlüssel herholen und damit mich dann per SSH auf den Servern oder so einloggen. SSH Agent kommt bei der SSH mit. Aber es gibt noch andere Programme, die die gleiche Funktionalität anbieten. Der GnuPG-Agent vom Programm GnuPG, der eigentlich für GPG, PGP-Keys verwendet wird, kann auch die Funktionalität anbieten, das für SSH zu machen. Wenn man GNOME benutzt, der GNOME-Keyring hat diese Funktionalität ebenfalls. Da muss man dann das statt der Passphrase für den Schlüssel halt das Passwort für den GNOME-Schlüsselring eingeben, kommt dann darauf. Und bei KDE gibt es das K-Wallet, was auch wieder diese Funktionalität hat. Allerdings braucht man da noch ein paar Programme mehr, damit die gesamte Funktionalitätskette verfügbar ist. Ich glaube, die meisten, die heute irgendwo einen Desktop starten, haben irgendwo den GNOME-Keyring wahrscheinlich am Laufen. Und damit haben sie automatisch auch die SSH-Agent-Funktionalität drin, brauchen sich also gar nicht um dieses EWAL, was ich hier gemacht habe, gar nicht kümmern, das ist schon da. Ich habe vorhin vielleicht vergessen, wenn Fragen sind, einfach melden, fragen. Es ist zum Teil etwas, ja, es ist Kryptografie im Spiel. Es ist nicht alles, ja, vielleicht offensichtlich, insofern einfach fragen. Ich weiß auch nicht. SCP und SFTP sind zwei Möglichkeiten, Dateien zu übertragen. SCP ist eben nach Vorbild RCP gebaut, das heißt, es hat die komplett gleiche Kommandozeilen-Syntax übernommen. Vorne haben wir immer die Quelle, hinten haben wir das Ziel, wie bei CP auf der Kommandozeile ebenfalls. Nur, dass man, wenn man Benutzername @Rechner:// irgendwo davor schreibt, dass er dann davon ausgeht, dass ich dann mich zum, also als, in dem Fall hier als Ziel, einen anderen Rechner habe und dort mich mit dem Benutzerkonto so und so einloggen möchte und es dort in das Unterverzeichnis namens Verzeichnis haben möchte. Man kann auch Dateien von woanders herholen, da ist einfach dann, dass man bei der Quelle Benutzername @Rechnername:// davor schreibt. Und seit einigen Jahren geht es auch, dass man von einem Rechner über meinen Rechner auf einen anderen Rechner etwas schiebt. Wenn man das macht, muss man aber explizit ihm sagen, dass man das machen will. Er erkennt es nicht selber, obwohl es anhand der Kommandozeile offensichtlich ist. Da drei Rechner involviert sind, also von hier holen, hierher, dort rüber, ist die Option -3. Habe ich jetzt hier nicht drauf, vielleicht irgendwann in Zukunft mal. SFTP dagegen funktioniert eher wie das FTP-Kommandozeilenprogramm. Ich sage ihm einfach, ich will verbinden mit dem Konto auf diesem Rechner. Er sagt, er verbindet dort hinüber. Wenn ich Schlüssel drin habe, fragt er mich nicht nach dem Passwort, wie hier oben auch. Wenn ich keinen Schlüssel verwende, fragt er mich in beiden Fällen nach dem Passwort. Und dann kann ich hier auf dieser FTP-artigen Kommandozeile gewisse Befehle ausführen, die halt FTP-typisch sind. LS zeigt mir Dateien an. Get heißt, ich hole mir eine Datei. LLS, Local LS, also LS steht für List, auch in der Unix-Welt. Und Local List heißt, zeigt mir Dateien hier auf meinem Rechner an, nicht drüben, wo ich gerade verbunden habe. Und dann kann ich sagen, okay, hier liegt eine Datei Nummer 3 rum und die will ich dann hochladen. Und dann tut er sie übertragen auf den anderen Rechner. Er macht hier in allen Fällen immer ein bisschen Statistik. Ihr seht, die Datei ist nicht ganz so groß, geht schnell, braucht keine ganze Sekunde. Und am Ende kann ich sagen, mit Quit, ich will wieder raus, ich will aus diesem FTP-Programm raus. Weil eben SFTP funktioniert wie FTP über SSH. Also Einsatzzwecke sind eben relativ unterschiedlich. Das hier ist eher interaktiv, wenn ich noch schauen muss auf der anderen Seite, was hat es denn da? Das hier ist, wenn ich einfach sage, die Datei darüber, Enter, nicht mehr drüber nachdenken, keine weitere Interaktion. X-Anwendungen tunneln. X-Anwendungen sind grafische Anwendungen unter der X-Oberfläche von Linux, BSD etc. Man kann solche grafischen Anwendungen auch über eine SSH-Verbindung öffnen. Die werden im Prinzip dann durch die verschlüsselte Verbindung hindurch getunnelt. Muss sich das vorstellen wie ein Schlauch, wo von außen undurchsichtig ist und die Anwendung kommt durch diesen Schlauch auf meinen Arbeitsplatz drauf. Wird jetzt ohne Netzwerk schwierig zum vorführen. Der Punkt ist, sobald die Netzwerkverbindung weg ist, ist auch die Anwendung nicht mehr zu benutzen, weil er braucht die. Und insbesondere auf der anderen Seite hat der Rechner dann das Gefühl, oh, die wurde abgeschossen, wenn die Netzwerkverbindung sich unterbricht. Also man kann sie schlecht wieder herholen. Da gibt es andere Tools, die vielleicht auf SSH aufsetzen, aber so weit möchte ich nicht gehen. Einfach kurz sagen, was SSH automatisch macht, machen kann, ist die Display-Variable setzen, die dem Programm auf der anderen Seite sagt, wo es hin verbinden soll, und es setzt die so, dass es an eine Stelle verbindet, wo die SSH drauf lauscht und das weitergibt. Die Option ist minus groß X, kann man sich leicht merken, weil X-Fenstersystem wird immer mit großem X geschrieben. Oder in der Konfigurationsdatei kann man auch Forward X11 Yes setzen. Neuere Varianten, es gibt noch ein Trusted Flag bei X-Anwendungen, das zum Teil erwartet wird, wenn das notwendig ist. X plus 1 sozusagen ist Y, das ist der Buchstabe 1 höher. In der Konfiguration heißt es Forward X Trusted Yes. Auf die Details möchte ich jetzt nicht eingehen, A bin ich knapp dran und B ist das eine Materie, wo ich zugeben muss, dass ich mich selber nicht allzu gut auskenne, was da das X genau an Flex haben möchte und was nicht. Meiner Erfahrung nach, wenn ich minus Y verwende, funktioniert es im Normalfall. Wenn ich X minus groß X nur verwende, in seltenen Fällen nicht. Wenn ich das in der Config-Datei gesetzt habe, kann ich es mit minus klein X auch wieder abschalten oder eben, wenn ich es generell abschalten möchte, das ist per Default aus, Forward X11 No. Aber eben, großer Buchstabe schaltet ein, kleiner schaltet aus. Ports vielleicht noch kurz. Die X-Anwendungen weiterleiten, das benutzt im Prinzip dieses Feature. Man kann einzelne Netzwerkverbindungen sozusagen durch diesen SSH-Tunnel hindurchschicken. Wenn ich zum Beispiel auf irgendein Programm, das auf dem Netzwerk in der Firma verfügbar ist, aber hier nicht, zugreifen möchte, das irgendwie einen Netzwerkdienst anbietet, oder wenn ich auf irgendwo, mich von der anderen Seite her auf dem Netzwerkport hier drauf weiterleiten möchte, kann ich weit, also die Kommandozeilen-Shell ist sozusagen ein Strang, der durch diesen großen undurchsichtigen Schlauch durchgeht, aber ich kann weitere Stränge aufmachen. Die eine Sache ist zum Beispiel, wenn ich zu Hause in Proxy am Laufen habe, auf Port 8080 auf meinem Router zu Hause, kann ich per SSH nach Hause verbinden und sage, ja, ich will, dass hier auf diesem Rechner Port 8080 weiter verbunden wird mit dem Rechner Proxy zu Hause auf Port 8080, und das Ganze mache ich von dem Rechner Heimrouter aus. Also ich verbinde mich auf den Rechner Heimrouter und sage, dass Port 8080 hier von dem Heimrouter aus auf den Proxy zu Hause weitergeleitet werden soll. Umgekehrt, wenn ich jetzt hier irgendwie unterwegs bin und ein Kollege irgendwas sehen will, was auf meinem Laptop ist, irgendein Netzwerkdienst, den ich entwickle auf dem Laptop, dann kann ich sagen, ich verbinde mich auf seinen Rechner, sage, sein Port 8000, R ist Rückrichtung sozusagen, soll auf meinem Rechner auf Localhost auf dem Port 8001, kann auch der gleiche sein, weitergehen, und ich logge mich dazu immer auf dem Firmenrechner ein. Das ist die Rückrichtung. Es gibt tausend Anwendungen, es ist einfach eine generische Weiterleitung von Netzwerkverbindungen durch diesen SSH-Tunnel. Was auch noch ist, das Minus G. Normalerweise wird das nur für den lokalen Rechner, auf dem man entweder hier eingeloggt ist oder auf dem anderen, freigeschaltet. Man kann nicht von außen, also wenn jetzt irgendwie ich hier im Netzwerk Verbindung hätte, kann Thomas nicht auf diese Verbindung zugreifen, weil die wird wirklich bloß von diesem Rechner her akzeptiert. Oder drüben auf dem Firmenrechner wird sie nur von dem Rechner, auf dem ich mich eingeloggt werde, Mist, akzeptiert. Wenn ich will, dass zum Beispiel im Firmennetz alle wirklich auf diese Anwendung hier auf meinem Laptop zugreifen können, muss ich das Minus G eingeben. Minus G steht für G wie Global, wie Global. Alle dürfen, nicht nur der lokale Rechner. Damit sollte man sehr sparsam sein, weil man wirklich keine Kontrolle mehr hat, wer auf diesen Tunnel zugreifen kann. Außer man sitzt in einem abgeschotteten Netz, wo man einfach weiß, von außen kommt in das Netz keiner rein. Ich habe nicht mehr viele Minuten, aber ganz kurz noch. Wenn ich jetzt so eine SSH-Verbindung habe, wie kann ich dann noch mit der SSH kommunizieren, mit dem Programm, das diese Verbindung aufgebaut hat? Es gibt so eine Art Tastensequenz, wo die SSH darauf achtet, wenn die über die Leitung geht, bei einer interaktiven Verbindung, dann tut sie das potenziell abfangen. Und zwar ist das die Tilde-Taste oder eine Tilde nach einem Enter drücken. Also es kann, wenn man irgendwie auf Kommandozeile ist, nur am Zeilenanfang passieren, weil normalerweise, wenn man Enter drückt, gibt es einen Zeilenumbruch, das heißt nicht mittendrin. Hat den Effekt, wenn man direkt eine Tilde tippt, passiert erstmal nichts. Ich führe das mal kurz vor. So, ich verbinde mich wieder über eine SSH-Verbindung. Ist nicht drüben, kurz hier. So. Hier sieht man, die ist da. Und wenn ich jetzt Tilde drücke, passiert erstmal nichts. Drücke ich nochmal Tilde und jetzt ist eine Tilde da. Er hat im Prinzip gemerkt, okay, da kommt eine Tilde, jetzt muss ich aufpassen. Kommt nochmal eine Tilde, er will wirklich eine Tilde tippen. Wenn ich aber statt Enter drücken, eine Tilde zum Beispiel einen Punkt drücke, dann wird die Verbindung sofort beendet. Der Punkt ist sozusagen die Anweisung für die SSH, beende dich, egal was los ist. Das kann man zum Beispiel verwenden, weil das ist wirklich was Lokales. Wenn die Netzwerkverbindung weg ist, wenn zum Beispiel ich hier über das Kabel Netzwerkverbindung hätte und es rausziehe, dann denke SSH, ja gut, ich habe da eine Verbindung, es kommt zwar nichts mehr zurück, aber vielleicht ist das Netzwerk ja nachher wieder in Ordnung. Kann ja mal sein, kleiner Netzwerkausfall. Man weiß, das Netzwerk kommt so schnell nicht zurück, ich will die Verbindung jetzt beenden, kann man auf diese Weise Enter, Tilde, Punkt, die Netzwerkverbindung, also die SSH-Verbindung sofort beenden und man bekommt wieder seine Kommandozeile zurück. Jetzt nochmal hier das Echo, SSH Connection, das mir anzeigt, ob ich eine habe und da ist nichts. Ich bin wirklich wieder auf dem von der Verbindung weg. Was man auch noch machen kann, ich muss jetzt wieder aufbauen, man bekommt sogar eine Hilfe, muss ich spicken, weil ich, Tilde gibt eine Tilde Punkt, die beendet sofort, Tilde Ctrl Z, schiebt die SSH in den Hintergrund, das heißt, ich kriege meine Kommandozeile, kann aber mit FG sie wieder in den Vordergrund holen, weiterarbeiten. Dauerhaft in den Hintergrund schieben mit Kaufmanns und wie hinter einem Unix-Befehl sonst auch. Und Fragezeichen ist die Hilfe. Mal kurz. So, also Enter, Tilde, sieht man nicht, Fragezeichen. Und dann kommt hier die Hilfe mit den ganzen Escape-Sequenzen. Und es kommt kein Prompt, weil auf der anderen Seite, der hat gar nicht gemerkt, dass ich da noch mit Tilde, Sonderzeichen irgendwas gemacht habe. Wenn ich aber jetzt wieder Enter drücke, kommt der Prompt dann auch. Der war nie weg, es kam einfach Ausgaben. Ja, da.
Ich hätte eine Frage. Ja. Terminate Connection. Wie ist das, wenn ich einen Jump Host benutze? Ich mache das auf einen Host und von da aus weiter. Weil
gute Frage, also ich wiederhole gerade mal für die Audioaufzeichnung. Die Frage war, wie macht man das, wenn man einen sogenannten Jump Host, einen Sprung, ein Rechner, von dem man aus weiterspringen kann, benutzt. Hatte ich vorhin mal kurz Beispiel gehabt, wenn man von einem Rechner auf einen anderen sich einloggt und dann eins weiter. Können wir jetzt auch gerade noch vorführen. So, ich habe hier noch die Verbindung. Ja, da ist eine. Ich gehe jetzt raus. Logout. So, ich mache jetzt eine Verbindung und mache jetzt hier nochmal eine. Das ist halt wieder gleich, jetzt wieder mit Passphrase. Weil ich den Schlüssel nicht weitergegeben habe. Also beenden wir nochmal. Vorführeffekt. Jetzt mache ich hier das Minus groß A. Wir haben eine Verbindung. So. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Also zweite Ebene. Ich habe den Key weitergegeben. Also bin ich jetzt auf dem dritten Rechner in Theorie. Und wenn ich jetzt Enter Tilde Punkt eingebe, sehe ich nicht, welche ich beendet habe. Die Frage ist korrekt. Und wenn ich jetzt Echo $SSH Connection eintippe, es sind beide weg. Er hat die erste gekillt. Das heißt, er dümpelt jetzt irgendwo noch im Speicher eine SSH-Verbindung rum. Wir machen das aber jetzt nochmal. Erste Verbindung. Zweite Verbindung, jetzt brauche ich das minus groß A nicht, weil ich den Agent nicht nochmal weiterleiten möchte. So. Und jetzt tue ich Enter, Tilde, Tilde, Punkt. Und jetzt sieht es genau aus wie vorher, aber habe ich da irgendwo das Echo noch drin? Es ist noch eine Verbindung da. Also jetzt habe ich die zweite gekillt. Im Prinzip, dadurch, dass ich eine Tilde durchschicken kann am Zeilenanfang, indem ich zwei Tilde tippe, kann ich die Tilde zur zweiten Verbindung schicken. Das Problem ist, das geht nicht linear, also nicht bei der dritten Verbindung sind es nicht drei, sondern vier Tilde. Bei der vierten Verbindung sind es acht Tilde, also es verdoppelt sich jedes Mal. Es macht irgendwann keinen Spaß mehr, das im Kopf auszurechnen, aber manchmal braucht man es, ja. Ja, also die 8 hatte ich, glaube ich, einmal gebraucht, aber mehr als 4. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gab mal eine Zeit, das war bei Modems, gab es auch so eine Kombination, 3x plus. 3x.
Mhm. Plus, 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 ist das SQL dann nochmal eine Sekunde nichts und dann kannst du auch jeden Fehler einfach machen.
Okay, also,
aber ja. Es gab dann Modems, die aus Lizenzgründen die Sekunde vor und nach dem Plus, plus, plus gewartet haben. Das heißt, man konnte dann ein Ping-Paket schicken mit dem Plus, 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 ATH0 drin
und auf der anderen Seite.
Ja.
Also das Beispiel gerade aus dem Publikum war, beim Modems, wenn man da das 3x plus gemacht hat, im Standard sei vorne eine Sekunde warten und hinten eine Sekunde warten drin, die dafür gesorgt hat, dass wenn man zum Beispiel eine Datei überträgt, die 3 plus hintereinander irgendwo drin hat, nicht das auslöst. Bei der SSH ist es halt so, dass man dass einfach diese Escape-Sequenzen nicht aktiv sind, wenn die Sitzung nicht interaktiv ist. Also wenn ich Dateien übertrage per SFTP oder SCP, da können Tildes drin sein, wie wollen, nach Enterzeichen, nach Zeilenumbrüchen, da passiert nichts. Auch wenn ich irgendeine Session habe, die nicht interaktiv ist, auch dort ist das nicht aktiv, sondern wirklich bloß bei den Interaktiven. Nochmal eine Frage im Publikum.
Ja, wie ist das denn bei einem Tunnel?
Frage ist, wie ist das beim Tunnel ist. Kannst du das ein bisschen spezifizieren, was du meinst mit, wie ist das bei einem Tunnel?
Ja, und bin da irgendwie Websurfen und dann kommt das auf einer, also das Enter-Tilde-Punkt.
Nee, also wenn die Daten, diese Zeichenkette Enter-Tilde-Punkt durch eine Portweiterleitung oder sonst irgendwie was verwendet wird, da passiert das auch nicht. Wirklich bloß bei interaktiven Sitzungen über die Kommandos, also über die über den Strang im Tunnel, wo die interaktive Sitzung drüber geht.
Ah, okay.
Also man läuft bei der SSH nicht Gefahr, das aus Versehen durch automatisiert übertragene Daten auszulösen. Interaktiv Tilde Punkt ist in der Unix-Welt unüblich als Kombination. Normalerweise, wenn man eine Tilde eingibt, kommt danach ein Benutzername. Also irgendwie irgendwas mit ABC oder. Okay, ja, nee.
Stop.
Ja, was, wie, wo?
Komm, mach auch, bitte.
Bin gleich fertig. Kurz noch, also ich habe jetzt vor allem über OpenSSH erzählt. Das ist das, was in fast allen Linux-Distributionen drin ist. Über das Zygwin-Projekt, das Unix-Schnittstellen unter Windows zum Laufen bringt, gibt es OpenSSH auch für Windows. Da kann man sich sogar per SSH auf einem Windows-Rechner einloggen, wenn OpenSSH unter Zygwin installiert ist. Es gibt aber auch noch wesentlich, sagen wir mal, schmalbrüstigere Implementationen. Dropbear, also ich weiß nicht, was ist das eigentlich? Das ist ein Tier, aber ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Weiß das jemand hier? Ist das irgendwie so irgendein Bär, der was Zeugs fallen lässt oder sich fallen? Ja, nee, nicht Drogenbär. Das ist auch eine freie SSH-Implementation, viel, viel kleiner, ist deswegen sehr beliebt auf Embedded-Geräten. Also wenn ihr irgendwie so einen WLAN-Router mit Linux drauf habt, ist wahrscheinlich irgendwo ein Dropware drauf. Und eben, wie vorher schon in der Historie erwähnt, die GNU-LSH ist auch eine SSH-Implementierung, allerdings alles andere als weit verbreitet. Auf der Client-Seite, also diese drei Implementationen bieten Server wie auch Client. Auf der Client-Seite gibt es viel, viel mehr. PuTTY ist ein SSH-Client für Windows vor allem, der halt auch wirklich mit Menüs und so kommt. Der hat zwar dann ein Terminalfenster, aber oben drüber ist noch ein Menübalken und so. Es gibt WinSCP, wo man mit Drag-and-Drop-Dateien per SSH übertragen kann. Das baut intern auf PuTTY auf. Für Android gibt es eine App, die heißt ConnectBot. Warum sie so heißt, ist mir immer noch schleierhaft, aber das scheint so dasjenige welche für Android zu sein. Selbst für Sony PlayStation gibt es eine SSH. In dem Fall baut sie auf Dropware auf und eine Java-Implementation, die funktioniert auch auf Symbian-Handys und anderen Handys, die eben dieses Java Mobile Edition unterstützen. Und PuTTY wurde auch auf Symbian portiert. Also wenn man irgendwo noch ein altes Nokia-Telefon hat, selbst da kriegt man im Notfall eine SSH drauf. Es wird dann bloß mit der 10er-Tastatur ein bisschen blöd, die Passwörter und Befehle einzugeben. Aber geht. Ja, ganz kurz noch, wenn man Dateien synchronisieren will, sprich nicht alles übertragen, sondern bloß schauen, dass was sich geändert hat, gibt es rsync. Das benutzt per Default RSH. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile umgestellt haben, aber lange Zeit, das war für RSH gebaut. Auf vielen heutigen Linuxen, wenn man nur SSH installiert und keine RSH explizit, dann ist RSH ein symbolischer Verweis auf die SSH. Funktioniert ja genauso, bloß verschlüsselt. SSH funktioniert über TCP/IP. TCP/IP ist langsam und hat Probleme mit der Verbindung, wenn die Verbindung unten drunter sehr schlecht ist, was bei mobilen Verbindungen oft der Fall ist. Da gibt es ein Projekt namens Mosh, das SSH nur benutzt, um initial die Verbindung aufzubauen und nachher geht sie aber über UDP, was bei schlechten Verbindungen etwas schneller funktioniert. Und aber eben, braucht man eigentlich nur, wenn man schlechte Verbindungen hat. Auto-SSH tut automatisch SSH-Verbindungen neu aufbauen, wenn halt Kabel gezogen oder so, Verbindung weg und wieder rein. Und die IP hat sich geändert, das funktioniert mit der SSH nicht, das muss die gleiche IP bleiben. Auto-SSH kümmert sich darum, dass das bemerkt wird, beendet die SSH-Verbindung, startet sie neu.
Guck mal da hinten in deiner Ecke, das ist 17 Uhr.
Ja. Gut, dann Rest lasse ich mal kurz. Links sind in den Folien, die auf dieser URL zu finden sind. Damit wäre ich fertig, danke. Und ich habe so viel rausgekürzt aus diesem Vortrag. Aber ja, gut.